So, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir wollen sie aufschlagen, Sacharja 11, 8 bis 9. Wir sind ja in unserer vorhergehenden Botschaft am letzten Sonntag bis Vers 7. Da haben wir uns vorgearbeitet und heute wollen wir Verse 8 und 9 uns vergegenwärtigen und darüber nachdenken, was uns hier mitgeteilt wird. Ich lese die Verse mit uns. Wenn ihr mitlesen wollt, seid ihr gerne eingeladen mitzulesen. Wir lesen, und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat, und ich mochte sie nicht mehr, so wollten sie mich auch nicht. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten, was da stirbt, das sterbe, was verschmachtet, das verschmachte, und die übrigen fresse ein jegliches des anderen Fleisch. Keine sehr ermutigenden Worte, so wir wollen gemeinsam nachdenken, was diese Worte wohl zu bedeuten haben. Bevor wir das tun, verneigen wir uns zum Gebet. Ja? Unser himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und auch gerade heute, wenn wir über diese sehr interessanten Aussagen nachdenken, willst du uns stille machen, aufmerksam machen und durch den Heiligen Geist dein Wort aufschließen und uns lehren. Amen. Amen. Ich erinnere uns noch einmal, das 11. Kapitel ist ja ein Kapitel, in dem wir so etwas wie eine Wehklage hören über Israel. Einmal, ich erinnere uns an die letzte Predigt, haben wir über die Wehklage in Bezug zu der Verwüstung des Landes gesprochen und zum anderen auch wird in diesem Kapitel das Leid des Volkes Israel lamentiert oder beklagt. Und weiter werden auch falsche Hirten des Volkes Israel angeprangert, ja, die durch ihren Ungehorsam, die durch ihre Untreue in ihrem Dienst das Volk Israel praktisch in den Ruin hinabstürzten. Und von drei solchen Hirten wird in unserem Text gesprochen. Und mit euch will ich heute Morgen überlegen, was das bedeutet, zu bedeuten hat und wer diese drei wohl sein könnten. Und im Voraus will ich Folgendes erwähnen. Die Bibellehrer sagen uns, dass dieser Vers mit der schwierigste Vers ist aus der ganzen Heiligen Schrift. Ich habe das bestimmt schon ein paar Mal gesagt über den Text. Aber dieser Vers ist schwierig deshalb, nicht weil wir die Worte nicht verstehen. Wir wissen genau, was da steht. Aber wie haben wir das zu interpretieren? Wie sollen wir das verstehen? Wer sind diese drei, die hier erwähnt werden? Ja, wer sind diese drei Menschen? Und es gibt sage und schreibe insgesamt 40 verschiedene Interpretationen. 40! Ja, ich will uns heute nur eine Interpretation anbieten, die meiner Meinung nach am meisten Sinn macht. Aber wenn ihr mit dieser Interpretation nicht einverstanden seid, deshalb braucht ihr auch nicht unbedingt gleich eine neue Gemeinde zu gründen. Ja, manchmal ist das so. Ja, Gemeinden spalten sich aufgrund von Kleinigkeiten. Und hier ist ein Vers, über den, ja, zu dem es 40 verschiedene Interpretationen gibt. Also das ist schon allerhand. Auf jeden Fall, schaut einmal in den Text. Auf jeden Fall wird uns als Lesern deutlich, dass es sich bei dieser Aussage in Vers 8 tatsächlich um drei bestimmte historische Persönlichkeiten oder möglicherweise Gruppen aus Israel handelt, die durch den Sacharja, den Propheten, zunächst einmal abgesetzt worden sind zu seiner Zeit. Und das Interessante ist, und euch fällt das vielleicht auch auf, die Namen dieser drei werden nicht genannt. Warum nicht? Warum sage ich das so? Warum erwähne ich das so? Okay, erinnert euch an Kapitel 7, als wir gemeinsam darüber gesprochen haben, dass hier nun zwei Männer und noch eine Gruppe von Männern losgeschickt wird mit einer bestimmten Frage, und das ist die Frage nach dem Fasten. Und interessanterweise werden aber genau diese zwei Männer mit Namen genannt. Wenn ihr Kapitel 7 schaut, einer heißt Sarezer und der andere heißt Regem-Melech. Und das finde ich interessant, ja, dass im Zusammenhang mit einer, man könnte meinen belanglosen Frage hier nun die Namen der Männer genannt werden, die die Frage zu den Priestern bringen. Auf der anderen Seite, wenn es hier um die untreuen Hirten geht, drei untreue Hirten, die Namen fehlen. Wie kann man das erklären? Ich weiß die Antwort auch nicht genau, aber ich denke, dass uns das aufgefallen ist, ja, dass hier nicht nur drei Hirten genannt werden, dass die drei Hirten angesprochen werden, sondern dass uns auch gesagt wird, dass diese drei in einem Monat, ja, in demselben Monat, so hier wird ein bestimmter Zeitraum auch angegeben, zur Seite geräumt werden. Und das gebrauchte Wort an dieser Stelle, zur Seite räumen oder vertilgen, ist auch von Bedeutung. Ihr Lieben, es ist ein großer Unterschied, ob man jemanden absetzt oder ob man jemanden vertilgt, oder? Besonders für den, den es betrifft. Ich möchte auch lieber abgesetzt werden, denn vertilgt werden. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Ja? Und in meiner Übersetzung wird eben das Wort vertilgt gebraucht. Und schon hat man einen bestimmten Gedankengang, der nicht unbedingt richtig ist, denn das wortwörtlich übersetzte Wort aus dem Hebräischen heißt eigentlich davongejagt. Davongejagt oder entlassen. Und das steht auch in manchen Übersetzungen, ich habe sie entlassen. So, wenn wir verstehen, dass derjenige, der hier spricht, der Prophet Zacharia ist, dann können wir besser das Wort einordnen. Es ist zuallererst der Prophet Zacharia, der diese Handlung des Davonjagens vollzieht. Er jagt diese drei, wer immer das ist, ja, aber wie es scheint, faule und untreue Hirten aus ihrem Amt. Warum interpretiere ich das in dieser Weise? Geht zurück auf den vierten Vers. Schaut einmal vierten Vers. Hier kriegt der Prophet Zacharia einen Befehl Gottes. Ja? Dem Zacharia wird gesagt, hüte die Schlachtschafe. Hüte die Schlachtschafe. Wir haben darüber nachgedacht. Ich will nicht noch einmal das erwähnen, was wir gesagt haben. Und dann in Vers 7 aber wird gesagt, und ich hüte, das Deutsche ist manchmal sehr schwer, hütete die Schlachtschafe. So ist ganz klar von Zacharia die Rede. Ja? Und in Vers 8 ist dann die Fortsetzung dessen, was wir in Vers 7 lesen, was, wenn gesagt wird, und ich vertrieb drei Hirten in einem Monat. So, Zacharia, der Prophet, tut den Dienst eines echten Hirten. Er schützt die Herde vor diesen falschen Hirten, ja, damit sie der Herde nicht schaden. So, warum jagt er sie davon? Schaut einmal wieder in den Text. Es wird gesagt, und meine Seele wurde überdrüssig über sie, und auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig. So, hier haben wir also eine Auseinandersetzung zwischen einem echten Propheten Gottes, der vom Geist Gottes getrieben wird, und den ungeistlichen, falschen, fleischlichen Lehrern. So, es ist eine geistliche Angelegenheit, ja? Und auch wenn das der Prophet so sagt, meine Seele ist überdrüssig, ihrer überdrüssig, wissen wir, dass es eigentlich das Urteil Gottes ist über diese Menschen. Gott ist ihrer überdrüssig. So, wir erkennen eine ganz bedeutende und wichtige Lektion, die mir schon irgendwo klar war, aber die noch einmal durch das Studieren dieser Aussage unterstrichen worden ist. Einer der wichtigen Dienste eines Hirten, in einer, lasst mich mal sagen, so sagen, in der Gemeinde, ist es, die falschen Lehrer, die es zu Genüge gibt, immer gegeben hat, zu identifizieren und die Herde davor zu warnen. Erkennt ihr das? Ist wichtig, ist wichtig. Ich kann mich erinnern, als wir gerade nach Kanada gekommen sind, dass mir jemand da einige Tipps gegeben hat und sagt, oh, höre dir diesen Lehrer an, er ist fantastisch. Und ich habe mir den angehört und ich dachte, ach du meine Güte, was ist das? Wem hören die dazu? Das war Joel Osteen. Und ich finde das gut, dass vor zwei Wochen, das war Andy Dietrich, der hat ganz klar diesen falschen Lehrer auch angesprochen und ihn als falschen Lehrer auch identifiziert und die Gemeinde davor gewarnt. Ja? Und Joel Osteen ist nur einer von ganz langer Liste, ja, solcher falscher Lehrer, ihr Lieben, die man einfach erkennen kann eigentlich, wenn man die Bibel kennt. Wenn man die Bibel nicht kennt, hat man ein Problem. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch falsche Lehrer, die sind nicht so einfach zu erkennen. Ja, und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe eines Hirten auch heute, ja, falsche Lehrer zu erkennen, die Gemeinde vor diesen Menschen zu warnen und davonjagen können wir sie nicht. Ja, wir können nicht diejenigen, die im Fernsehen predigen oder im Radio davonjagen, aber wir brauchen ihnen nicht zuzuhören. Und sobald sie auf dem Schirm erscheinen, können wir sie ausschalten. Ich will einmal eine Illustration gebrauchen, eine aktuelle Illustration über solch einen falschen Lehrer. Es ist eine lustige Illustration, aber sie dient uns dazu, uns aufmerksam zu machen, was eigentlich der Hintergrund dieser falschen Lehren ist, was ihre Basis ist. Solche Lehrer, von denen ich jetzt erzählen werde, sind einfach zu erkennen. Es gibt einen Mann, der ein Prediger ist in Simbabwe mit dem Namen Sham Hungwe. Und er nennt sich ein Prophet und er dient in einer Gemeinde, die nennt sich Gnaden International Gemeinde. Ja, eben wie gesagt in Simbabwe. Und dieser Prophet, Sham Hungwe, er verkauft sogenannte heilige Bleistifte. Habt ihr davon schon mal gehört? So, was er macht, ist Folgendes. Noch nicht gehört? Ist doch okay, ist nicht schlimm. Aber das Prinzip ist das gleiche auch mit sehr vielen falschen Lehrern heute. So, was er macht, er bestellt aus China, ganz günstig, große Pakete mit Bleistiften. Dann legt er seine Hände drauf, betet, wenn die Pakete da sind, betet über diese Pakete. Und dann verkauft er einzelne Bleistifte für $20. Und dann sagt er, wer immer so einen Bleistift hat, der wird nie eine Prüfung vergeigen. Wie sagt man, der wird jede Prüfung bestehen. Heilige Bleistifte. Und ich habe mir gedacht, Mensch, schade, dass es zu meiner Zeit solche Bleistifte nicht gegeben hat. Ich könnte einen gut gebraucht, hätte einen gut gebrauchen können. Besonders in der Physik. Och, ich war eine Katastrophe. Physik, das war für mich wie, ich stand da manchmal wie ein Ochse vor sieben, sagt man Ochse vor sieben Türen? Nee, wie sagt man? Vor sieben Bergen? Ja, dann bestand. Was immer. Ja. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, er verkauft diese heute noch. Das ist ganz aktuell. Und Leute kaufen das. Die kaufen diese überteuerten heiligen Bleistifte. Und wie gesagt, wenn jemand eine Prüfung zum Beispiel nicht besteht, dann sagt er Folgendes. Naja, dann hat er nicht genug Glauben gehabt. Es liegt nicht am Bleistift, es liegt an seinem Glauben, dass er nicht glaubt, dass dieser Bleistift ihm helfen kann. Und dabei ist es nur Faulheit. Ja, dass die Leute einfach faul sind zu lernen und deshalb sich diese Bleistifte kaufen. Aber das ist das Prinzip oft, dass wir besonders bei den falschen Lehrern sehr leicht erkennen können. Sie lieben das Geld. Die sind geldliebend. Ja? Deshalb, ihr Lieben, wenn ich einmal auf die Idee komme und euch sage, ich habe einen Traum gehabt. Und in diesem Traum wurde mir gesagt, ich soll die Gemeinde auffordern, zu spenden, damit ich mir einen Ferrari kaufen kann. Dann wisst ihr genau, oh, ja, der geht hier auf Abwägen, wir müssen ihn davonjagen. Das ist einfach. Das ist einfach zu erkennen. Manche Falschlehrer sind nicht so einfach. Ja. Wie können wir sie aber erkennen? Mit der Bibel in der Hand. Wir schlagen die Bibel auf, wir lesen genau die Dinge, die uns gesagt werden und dann können wir sehr gut identifizieren, diese Falschlehrer identifizieren. So, kommen wir zurück zu unserem Text. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, dass Zacharia in seinem Handeln das demonstriert, das auslebt, was Gott beabsichtigt zu tun. Und es ist wahrscheinlich so, dass diese Handlung, die Sacharja hier vollzieht, über die wir lesen in Vers 8, ebenso eine Demonstration ist, die prophetisch interpretiert werden muss. Und eine dieser Interpretationen will ich uns jetzt bringen oder mit euch diese durchsprechen. Sie kommt nicht von mir, sondern von einem gewissen Bibellehrer mit dem Namen Merrill Unger. Und er sagte, dass die Handlung des Sacharja auf das prophetisch hinweist, was Gott seinerzeit mit drei Lehrschichten oder Herrschern des Volkes Israel tun wird, in der Zeit, gerade wenn Jesus, in der Passionszeit, wenn Jesus verraten wird und ans Kreuz genagelt wird. Und diese drei Herrscherklassen bestehen aus Priestern, Gesetzlehrern und zivilen Beamten, die eben die Angelegenheiten der Nation Israel verwaltet haben und zu diesem Zeitpunkt, als Jesus gedient hat, nicht nur als solche Jesus abgelehnt haben, sondern dafür gesorgt haben, dass das ganze Volk Jesus Christus ablehnt als ihren Messias, ja, und ans Kreuz überantwortet wird. Wer trägt die größere Schuld? Eigentlich diese religiösen Führer des Volkes Israel. Und dass Gott aber so etwas nicht unter den Teppich kehrt, das können wir verstehen. So eine Handlung, ja, gegen den Messias Gottes hat Konsequenzen. Und das ist genau, was dieser Bibellehrer Unger uns schreibt. Und er sagt auch, dass man diese besondere Zeit der Ablehnung Jesu als den Messias, als den Höhepunkt des Unglaubens in der Geschichte Israels bezeichnen kann. Das schreckliche Schicksal der jüdischen Nation haben eigentlich diese drei Hirtenklassen mit ihrer Ablehnung ihres Königs Jesus Christus besiegelt. Und hier ist mein Gedanke dazu. Ja? Vielleicht ist es deshalb, dass uns die Namen dieser drei Hirten hier in Vers 8 nicht genannt werden. Ja? Damit wir als Leser das, was wir lesen, das, was tatsächlich passiert ist, nicht nur auf die Zeit des Sacharja begrenzen, sondern weiterschauen, ja? In welcher Zeit man diese Handlung noch einordnen kann. Und ich lese uns vielleicht zur Erklärung etwas, was wir in Lukas 22, Vers 9 finden. Ihr könnt das gerne aufschlagen. Wir wollen das dann gemeinsam lesen. Jesus spricht hier und er sagt Folgendes. Er sagt, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden. Und dann sagt er, von den Ältesten, Hirte Nummer 1, und den obersten Priestern, Nummer 2, sind nicht dieselben, und den Schriftgelehrten. Hirte Nummer 3. Und getötet werden am dritten Tage und am dritten Tage auferweckt werden. So ist es also sehr gut möglich, dass hier mit den drei treulosen Hirten tatsächlich die drei geteilte religiöse und zivile Oberschicht des Volkes Israel gemeint ist, die unter das besondere Gericht Gottes dann auch kommen, in dem Monat, wo sie nicht nur selbst den Messias Jesus Christus ablehnen, sondern sogar die ganze Nation, das ganze Volk dazu anstacheln, ihren König Jesus Christus zu verwerfen. Macht das Sinn? Ich denke schon. Und wir verstehen, dass solch eine üble, verderbliche Handlung der Rebellion gegen Gott nicht übersehen kann. Ja? Und deshalb lesen wir in Vers 9 von der Verwerfung oder der Preisgabe des Volkes Israel eigentlich von Gott selbst. Es wird gesagt, ich will euch nicht länger weiden. Aha, was stirbt, das sterbe. Was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Von den übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Das ist nicht nur, was Gott als Gericht durch den Propheten Sacharja seinem Volk sagt und inwieweit das auf die Juden in der Zeit Sacharjas zutrifft, das weiß ich nicht. Aber ich denke, es ist offensichtlich, dass das auf die ganze Nation Israel zutrifft, exakt 40 Jahre nach der Kreuzigung, als die Römer Jerusalem eingenommen haben, den Tempel zerstört haben und über 1 Million Juden getötet haben und den größeren Rest der Juden in die Sklaverei verschleppt haben. Es wird gesagt, und das schreibt der Geschichtsschreiber Josephus, er schreibt, dass in der Zeit der Belagerung Jerusalems die Hungersnot so schlimm gewesen ist, da haben die Mütter ihre eigenen Babys gegessen. Ja. Ihr seid eher mit sowas vertraut wie wir, wie meine Generation. Ja. Aber wie gesagt, die Bibellehrer meinen, dass hier unmissverständlich eben auf diese Zeit 70 nach Christus hingewiesen wird, prophetisch hingewiesen wird, diese Zeit und die darauffolgenden Jahre und Jahrhunderte sprechen eine ganz deutliche Sprache. Gott hat seine bewahrende Hand, die er über sein Volk gehalten hat, zum Beispiel in der Zeit des Alexander des Großen, zum Beispiel in der Zeit des Antiochus Epiphanes. Er hat sie zurückgezogen und das Volk preisgegeben. Und genau in diesem Licht müssen wir als Menschen, die die Bibel kennen, alle Judenverfolgungen, die es in der Geschichte der Menschen gab, einordnen, ihr Lieben. Alle Judenverfolgungen und Vertreibungen müssen wir als das erkennen, was sie sind. Es ist eigentlich der Versuch Satans, in dieser Zeit, wo Gott sein Volk preisgibt, das Volk auszurotten. Und besonders offensichtlich deutlich wird das auch in der Trübsalzeit, wo alle Macht Satans freikommt, ja, und 2/3 aller Juden getötet werden. Aber 1/3 bleibt übrig. Warum bleiben sie übrig? Weil Gott trotzdem noch dieses 1/3 der Überrest Israels, ja, wie er genannt wird, in seiner Hand hält und es nicht zulässt, dass es dem Satan gelingt, das ganze Israel umzubringen. Die Frage ist natürlich, warum will Satan das? Warum will er Israel ausrotten? Ihr Lieben, wenn ihm das gelingt, wird nie gelingen, das wissen wir, aber wenn ihm das gelingen würde, dass es das Israel nicht mehr gibt, dann hat Gott im Grunde genommen versagt. Dann sind all die Versprechungen, die Gott seinerzeit Israel gegeben hat, null und nichtig. Und dann wird es auch keine Wiederherstellung Israels geben und dann gibt es auch kein 1000-jähriges Reich. So, wie kann sich dann das Wort Gottes erfüllen, wenn es Israel nicht gibt, dass das Volk Israel doch schlussendlich den sehen wird, den sie durchstochen haben? Versteht ihr das? Dann ist das eigentlich eine Prophetie. Was wäre, wenn? Hier fange ich schon wieder an. Aber wir sehen das. Wir sehen das ganz deutlich. Man kann sagen, naja, weiß Satan die Zukunft nicht? Wahrscheinlich nicht, sonst würde er das nicht immer wieder versuchen. Immer wieder versucht er, Israel auszurotten. Und hier kommt bei all den schlechten Nachrichten, bei all den schlechten Dingen, die wir uns heute in der Predigt angehört oder anhören mussten, hier kommt eine gute Nachricht. Es wird ein Überrest des Volkes Israel doch geben. Es wird diesen Überrest geben. Und dieser Überrest ist auch ganz Israel genannt in der Heiligen Schrift und dieser wird dann auch zum Glauben kommen. Wenn sie eben dann auch diesen Jesus Christus sichtbar wiederkommen sehen werden und dann Buße tun. Sacharja 12, Vers 10. Wir werden über diesen Vers in einer der nächsten Predigten noch tiefer nachdenken, aber hier steht geschrieben, das ist eine Verheißung Gottes, gerade auch im Zusammenhang des Volkes Israel, die null und nichtig wäre, wenn Israel tatsächlich aus der Geschichte der Menschheit verschwinden würde. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen. Ihr Lieben, das ist, was Gott sagt. Sie werden auf mich sehen. den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und wir machen uns bewusst, diese Verse werden Jahrhunderte, bevor Jesus Christus überhaupt geboren wurde, gesagt. So, Gott gibt hier eine wunderbare Perspektive über das, was geschehen wird und geschehen muss am Ende der Trübsalszeit. Ja, und das ist die herrliche Perspektive, die uns in Bezug auf die Weltgeschichte und im Besonderen auf das Heilshandeln Gottes mit dem Volk Israel in der Bibel gegeben wird. Jesus Christus, der König aller Könige, er wird sichtbar wiederkommen und er wird das Volk Israel wiederherstellen, genauso wie er es versprochen hat, dass er es tun wird. Und als Gemeinde werden wir mit diesem König der Könige, Jesus Christus, aus der Herrlichkeit dann auch mitkommen und diese herrliche Wiederherstellung des Volkes Israel erleben. Und ich denke, wir können uns darüber auch freuen. Ja? Nun, das Abendmahl, das wir gemeinsam heute feiern, weist uns auf ein anderes Kommen des Herrn Jesus Christus. Ja? Es weist uns auf das Kommen unseres Herrn für uns als seine Gemeinde. Freuen wir uns auf sein Kommen? Ihr Lieben, sind wir bereit dafür? Das ist ganz, ganz wichtig. Und möge der Herr uns seine Gnade geben, dass wir es sind, dass wir bereit sind für sein Kommen. Und dass wir um die Vergebung unserer Schuld und Sünde wissen und weil wir eben in dieser liebenden, lebendigen Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus leben. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.